Es geht um
Film,
Fernsehen,
Buch,
Regie,
Kamera,
Schauspiel,
Effekte,
Musik,
Serien,
Remakes,
Klassiker,
Modern,
Kult,
Zensur,
Gut
und Böse. Das alles und noch viel mehr
gibt es hier.
Mal anschauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von
Mal anschauen. Hallo, hallo, hallo.
Hallo, Andreas. Wir haben heute ein Thema, ich hätte so gern Musik eingespielt zu dem Thema, weil es ist einer der bekanntesten Film-Soundtracks, eine der bekanntesten Filmmelodien.
Mehr darf man nicht machen, glaube ich.
Ja, also es handelt sich sehr offensichtlich für die meisten HörerInnen um das Thema James Bond. Das ist ein Thema, worüber man wahrscheinlich...
du musst sagen, um das Thema Bond, James Bond.
Der war mir tatsächlich zu platt, aber ja, darum dreht sich's. Man könnte wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen, in der Fülle werden wir es nicht abhandeln. Aber wir werden heute einfach mal locker flockig über den Mythos, die Reihe, alles, was so dahinter steckt, sprechen und in Zukunft immer mal wieder eine Folge einstreuen, in der wir chronologisch einen Film nach dem anderen abarbeiten. Wen es nicht interessiert, der kann es dann gerne überspringen, aber es ist mit Sicherheit auch hörenswert für die, die James Bond noch nicht ins Herz geschlossen haben.
Also wenn es jetzt ein Buch wäre, dann wäre es heute so die Einleitung quasi und das Inhaltsverzeichnis.
Der Prolog sozusagen.
Der Prolog, genau.
Ja, Bond, also dir ging es wahrscheinlich wie mir, in früher Kindheit damit infiziert worden und als kleiner Junge findet man es ja alles total cool, irgendwie, so Action, Spionage, das hat dann schon was. Aber was, also man sagt ja immer, es gibt so eine Bond-Formel, da ist auch Echt? Was dahinter. Naja, es sind ja immer so ein paar Zutaten, die eigentlich in jeden Film reingehören, oder? Also fangen wir mal an, diese exotischen Locations gibt es sehr oft. Also sehr viele Location-Wechsel. Also du bist selten, gab es das überhaupt bei einem Bond-Film, nur an einem Ort. Also er ist wirklich sehr oft am Reisen und meistens
gab's
in
nie.
Gegenden, die zumindest, heute kennt man ja alles über Insta, aber früher war das schon so ein Schauwert, dieses, wow, Jamaika und die Schweiz. Na gut, das kannte man da auch schon. Aber sehr viele Länder, die er bereist hat und die auch entsprechend schön in Szene gesetzt worden sind. Was immer mal wieder aufkommt, so konsequent in jedem Film ist es nicht, aber ich denke, Autos sind ja auch ein recht wichtiger Faktor. So der Aston Martin.
Ja, Autos kommen vor, aber ich glaube, noch mehr als Autos ist so Technologie an sich, glaube ich.
Ja, klar. Aber wollten wir mal schauen, was so alles generell so an Zutaten reinkommt. Also Autos ist schon sehr gewichtig. Also für mich war es ja immer das Highlight nicht der Aston Martin, sondern der Lotus, mit dem er dann quasi auch als Amphibienfahrzeug unter Wasser noch tauchen konnte. Das war schon heiß. Ja, wie du sagst, die Gadgets.
Ja.
Der Q-Branch, wie es so schön heißt, die Abteilung Q, die ihm diese mega super coolen Dinger produziert. Wenn man sich so die alten Filme anschaut, hat es durchaus meinen Humor getroffen. Wenn es dann so ein Ghetto-Blaster ist mit einem Raketenwerfer drin, das war dann alles schon ein bisschen drüber.
Ja, es gibt ja interessanterweise bei den ganz alten, gibt es nur ganz, ganz wenig Gadget-ähnliche Sachen, die auch noch einigermaßen reell waren oder realistisch waren am Anfang, in den allerersten Filmen.
Ja.
Das Abgedrehte kam erst so ein paar Filme rein, also dann wirklich mit super spacigen Dinge kommen, die einfach auch heute noch nicht gehen würden zum Teil.
Also hauptsächlich hat es in der Roger Moore-Ära angefangen damit, dass es dann wirklich sehr spacig wurde. Also die Gadgets definitiv ein wichtiges Element für jeden Bond-Film, wobei Daniel Craig da sich sehr zurückgenommen hat mit Gadgets. Da sollte dann doch eher die Story im Vordergrund stehen. Was es auch prägt, es gibt halt eigentlich in jedem Film so diesen mega super Schurken. Also es ist halt nicht irgendwie so der Kleinkriminelle von nebenan oder irgendein anderer gegnerischer Spion, sondern da ist halt sehr oft so ein Mastermind dahinter mit Weltmachtsfantasien in den meisten Fällen.
Der Bond-Villain.
Genau.
wobei es da schon auch so ein bisschen Kontinuität gibt, ne? Also es gibt ja diverse Filme, wo der Bond-Villain irgendwie mit Spectre verbunden ist, zum Beispiel.
Genau, Blofeld ist so eine Konstante, die sich durch viele Filme zieht und eben auch die Geheimorganisation Spectre dahinter. Fand ich sehr unglücklich dann aufgegriffen in den neueren Filmen. Aber gut, das ist dann auch meine persönliche Einschätzung.
Darüber sprechen dann, wenn wir die Folgen über die Filme machen, würde ich sagen.
Natürlich. Ja, was gab's da noch? Ja, was natürlich auch für die Regenbogenpresse immer ganz wichtig war, die Bond-Girls.
Ja, genau. Logischerweise. Die Damen in den Filmen sind ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Die über die Jahre hinweg aber immer zu einem stärkeren Charakter geworden sind.
Ja, aber also die waren ein paar Jahre lang waren die deutlich wichtiger als das von dir vorhin erwähnte Auto. Also da, wo bei dir das Auto das Highlight war, wie du gerade meintest, waren für viele, viele andere Zuschauer die Bond-Girls die Highlights.
Ja, als kleines Kind waren mir die Autos irgendwie noch wichtiger. Aber ja, es gibt eigentlich in jedem Film ein designiertes Bond-Girl. Wie wir gerade erwähnt haben, mal schwächere Charaktere, früher schwächere, heutzutage eher stärkere Charaktere, die auch mehr oder weniger noch irgendwas mit der Handlung zu tun haben. Ich fand, die Bond-Girls waren meistens Mittel zum Zweck, aber waren jetzt nicht wirklich stark handlungsrelevant. Der beeindruckendste Auftritt eines der Bond-Girls war sicherlich in Goldfinger, als man die Dame seines Herzens komplett in Gold überzogen auf dem Bett wiedergefunden hat.
Das war optisch eines der aller wichtigsten Bond-Girl-Bilder in den Filmen, das ist richtig. Es gab aber auch eine Menge andere relevante Bond-Mädels, darf man nicht sagen, Bond-Girls. Die Halle Berry zum Beispiel, wie sie da in einem GPS Brosnans aus dem Meer rauskommt. Das war damals schon ein ganz schöner Eindruck. Vor allem war sie damals ja schon eine sehr established Schauspielerin und viele andere Bond-Girls an Schauspielerinnen, die bis zu dem Bond-Girl sein eher unbekannt waren.
Ja, es gab Ausnahmen, aber sehr, sehr wenige, wie du schon zu Recht sagst. Sophie Marceau war ja auch mal eins der Bond-Girls. Die kannte man da schon, aber das war ja dann auch sehr spät in den Bond-Filmen. Ja, wenn man bei schönen Dingen ist, was auch sehr viele Bond-Filme auszeichnen, ist dieses elaborierte Set-Design, diese riesengroßen Sets, die es zumindest früher gab. Also die schwimmende Station, Unterwasserstation von Stromberg, hieß er Stromberg? Ich befürchte. Das war super schön gemacht. Oder auch in Man lebt nur zweimal. Also es war einfach ein riesengroßes Set, die sie gebaut haben. Es gibt ja da extra die James-Bond-Stage in den Pinewood Studios, die dann auch mal abgefackelt ist. Aber das war damals die größte Halle, die man weltweit zum Drehen mieten konnte und die speziell für die Bond-Filme damals gebaut war.
Und ja, er hieß Stromberg. Karl Stromberg.
Karl Stromberg. Ja, das ist auch so eine kleine Konstante, dass immer wieder deutsche Schauspieler gerne für die böse Seite engagiert worden sind. Es fing ja an mit Gerd Fröbe als Auric Goldfinger, dann Kurt Jürgens als Stromberg. Was hat man denn noch? Ja, gut, Christoph Waltz als Österreicher lasse ich jetzt nochmal durchgehen, ist deutschsprachig zumindest, als Blofeld. Oder auch Götz Otto, der dann den netten Charakter namens Stamper gespielt hat.
Aber der war nur der Henchman. Das ist übrigens auch noch ein wichtiger Faktor in den Bond-Filmen.
Richtig.
Der Haupt-Henchman des Bösewichts.
Richtig, ja. Das sind immer so wiederkehrende Muster und wenn man alles zusammenwirft, kommt man halt irgendwann schon bei einem Bond-Film raus. Achso, den Vorspann nie zu vergessen. Es gibt ja immer eigentlich das Cold Opening, also sprich eine Szene, die sehr spektakulär in Szene gesetzt ist, die aber mit der restlichen Handlung meistens nicht mehr viel zu tun hat. Und dann gab es ein und gibt immer noch einen grafisch gestalteten Vorspann, was damals, wo sie angefangen haben, in den 60ern, revolutionär war. Es war total schön gemacht.
Es gab doch zu den Bond-Vorspännen viele Jahre lang immer einen Mann, der die alle gemacht hat, der sich mit viel drittem Material irgendwie ein paar Wochen in einen Schnittraum eingeschlossen hat und dann allein Saul vor Bass, sich hin. Ja. Ach, das war Saul Bass, der es gemacht hat. Oh, ein großartiger Designer.
Ja.
Und da hat er ein paar Wochen gearbeitet und danach war der Vorspann fertig. Und da hat niemand anders gearbeitet. Inzwischen sind wir natürlich seit vielen Jahren pur digital und sehen zwar ja. optisch gut aus, aber sind, haben nicht mehr den Vibe, den die früheren hatten.
Hm. Ja, das Handgemachte, das war auch etwas entschleunigt, aber es war, ach so, fühlte man sich leicht wie auf einem LSD-Trip, wenn man sich das angeschaut hat. Das war schon alles sehr abgefahren, aber sehr schön gemacht und das ist auch sehr ikonisch. Und ja, wenn man das alles zusammenwirft, würde ich das mal als die Bond-Formel bezeichnen.
Ein wichtiger Punkt meiner Meinung nach zu dem Thema Bond-Filme übrigens ist ja, dass zwar sehr viele Bond-Filme von Eon produziert worden sind, aber nicht alle.
Mhm. Naja, es hängt jetzt davon ab, wenn man sagt, was ist Kanon? Kanon sind im Prinzip die Eon-Filme. Das sind jetzt bis dato 25 Stück. Schon mal eine respektable Summe. Wenn man bedenkt, was Marvel für einen Output in wenigen Jahren hatte, ist das eher nicht mehr so viel. Aber ja, 62 war der erste Film. 25 diese offiziellen und dann gibt es noch andere, wie du sagst.
Es gab ja schon 54 die erste Fernsehfilmung.
Hm.
Lag daran, dass damals die Brocken und Saltzman die Rechte gekauft haben. Haben sie alle Rechte gekauft, außer Casino Royale, der wunderbaren Geschichte. Und die wurde dann 54 im US-Fernsehen verfilmt. Ich habe mir das mal angeschaut.
Denn der mit David Niven, der Film.
Nein, Moment.
Okay, ganz eine okay. andere.
Hm. Ich habe ihn mal angeschaut. Das ist im Prinzip wirklich wie ein bisschen so ein Theaterstück als Fernsehfilm. Also es ist schon sehr simpel gemacht und schwarz-weiß, aber ist nett anzuschauen. Dann gab es die ersten Eon-Filme und dann gab es nochmal, wie du gerade schon gesagt hast, Casino Royale. Dies war allerdings eher so als Parodie, wenn man so will. Ein Film, ich glaube, der ist von 67 oder so, der hatte irgendwie, weiß nicht, drei oder fünf Regisseure und Drehbuchchaos und also es ist nicht wirklich eine durchgehend sinnvolle Geschichte, aber ich habe den als Kind das erste Mal gesehen und seitdem liebe ich ihn, weil er sehr, sehr, sehr lustig und abgefahren ist. Unglaublich abgedrehter Film. Insofern durchaus sehenswert. Und dann gibt es noch einen dritten Nicht-Ion-Film. Hast du den mal gesehen? Kennst du den?
Ja, du meinst, sag niemals nie wahrscheinlich.
Genau, no, Never Say Never Again. Ja. Und wer spielt da Bond?
Ach, irgendein Unbekannter wahrscheinlich, den sie dafür hergekarrt haben, nehme ich mal an, oder?
So ein Schotte. Das finde ich immer noch sehr lustig, dass Sean Connery dann ein paar Jahre nach seinem letzten nochmal einen gemacht hat,
ja.
Der nicht von Ian ist, der auch, ich persönlich finde ihn auch nicht sehr gut, aber der halt, da war er auch schon älter, aber der durchaus auch interessant zum Anschauen ist. Also nicht nur die Ions sind sehenswert.
Wo er diese schreckliche Toupet trägt, das ist ganz furchtbar. Also offensichtlicher geht es nicht, dass da eine tote Ratte auf seinem Kopf gastiert. Ja, war interessant, weil es war ja auch kein neuer Stoff, sondern es war eigentlich nur das Remake von Thunderball, Feuerball.
Ja.
Weil der Drehbuchautor noch an den Rechten beteiligt war und ja, und so kam das dann.
Ja, ganz genau. Also es ist sehr faszinierend, dass wir einfach die gleiche Geschichte einfach nochmal verfilmen, irgendwie 22 Jahre später mit dem gleichen Hauptdarsteller. Ja.
Es hält sich hartnäckig auch noch das Gerücht, dass das nochmal verfilmt werden soll. Ich meine, weil es ist eine heiße Property nach wie vor und Sony sitzt drauf.
Haben sie die Rechte noch?
Oder war es Warner? Ah, ich weiß gar nicht mehr, was war. Aber ja, die Rechte kursieren noch. Also
ach schon.
Vielleicht machen wir es einfach. Hätte ich Bock drauf.
Interessant. Interessant. Also das sind diese Nicht-Eons sind, wie gesagt, doch sehen Sie, also der Casino Royale mit David Niven und anderen. Weißt du eigentlich, wer da alles mitspielt?
Ich weiß nur noch, Peter Sellers war, glaube ich, mit dabei.
Peter Sellers spielt eine ganz abgefahrene Rolle. Also Peter Sellers, David Niven, ja. Ursula Andress, wieder, die auch spielt.
Natürlich.
Da. Woody Allen spielt mit.
Okay.
Orson Welles spielt mit.
Orson Welles?
Ja. Okay. Also durchaus schwierige Lichter. Nein, noch Namen, die man kennt, wie Deborah Kerr und Jean-Paul Belmondo. Tracy Reed spielt auch. Also es ist eine sehr, sehr lustige Mischung von Leuten in dieser chaotischen Geschichte. Er ist lustig und sehr abgedreht. Ach, ich muss echt bald nochmal anschauen.
Schräge Mischung. Boah, ich weiß nicht, ob ich den früher mal gesehen habe. Ich habe zumindest null Erinnerung daran.
Den schauen wir uns bald mal an. Der ist sehr lustig.
die Filme waren extrem populär. Also generell die Bond-Filme sind sie ja immer noch. Wenn man bedenkt, also Dr. No hatte damals, und das war 1962, ein Einspielergebnis von knapp 60 Millionen Dollar. Das ist heute noch für einen Indie-Film sehr gut. Umgerechnet wären das heute über eine halbe Milliarde Dollar, die der Film eingespielt hätte. Also es war der Kassenschlager schlechthin. Und dann war es klar, dass man einfach Filme raushauen muss. Und in den ersten Jahren haben sie tatsächlich jedes Jahr einen neuen Bond gebracht. 62 Dr. No, 63 Liebesgrüße aus Moskau, Goldfinger war 64 und so weiter. Und da war man dann auch schon inflationsbereinigt gesehen im Milliardenbereich vom Umsatz her in den Kinokassen. Das ist schon eine Nummer.
Es war auch sehr durchgehend, sehr regelmäßig ein neuer Bond. Auch dann der Umstieg von Connery auf kurz Lazenby und dann Connery, und dann nochmal Connery und dann Roger Moore. Da waren keine großen Pausen dazwischen. Die längste Pause waren, glaube ich, mal 3 Jahre zwischen zwei Roger Moores.
Ja.
Und dann kam noch nur noch zweimal Timothy Dalton und dann war Pause.
Eine lange Pause. Für mich gefühlt eine Ewigkeit.
Das ist unglaublich. Ich weiß noch, als damals 95 GoldenEye ins Kino kam, waren wir alle aufgeregt ohne Ende. Oh Gott, endlich ist wieder ein Bond. Oh, Wahnsinn.
Ja, es ist schade. Ich hätte Timothy Dalton gerne nochmal in einem Bond gesehen. Er hatte auch noch die Option, beziehungsweise er wurde ja verpflichtet auf 3 Filme mindestens.
Ach so.
Aber nachdem das Einspielergebnis des letzten Visa License to Kill nicht so das war, was man sich als Produzent erhofft hatte, hat man es dann erstmal liegen lassen und dann hat es sich halt irgendwann mal nicht mehr ergeben. Und mal über die Jahre haben wir jetzt, wie viel waren es? 6 Schauspieler erlebt in den Rollen, wenn wir bei den Kanon-Filmen bleiben.
Ja.
Das ist eigentlich auch eine recht hohe Konstante, würde ich mal sagen. Also George Lazenby war, naja, was willst du sagen, ein australisches Model, der dann als Schauspieler gecastet wurde. War jetzt nicht so die geilste Idee, ehrlich gesagt. Er macht's okay, aber er versprüht halt wenig Charme.
Die meisten Bonds hat der Roger Moore gedreht, mit 7 Stück. Also die meisten Eon-Bonds hat Moore gedreht mit 7 Stück. Connery hat mit dem Never Say Never Again auch 7.
Ja, da kommt jetzt keiner mehr nach bei beiden. Da können wir uns sicher sein. Es sei denn per KI generiert, was wir jetzt nicht hoffen. Ja, das ist lustig.
Das wäre nicht so schön.
Also sagen wir, es gab 6 Schauspieler. So, okay. Und dann stellt sich ja immer, das ist so in Gesprächen zu diesem Thema immer die Frage, ja, wer ist denn dein Lieblingsbond? Wer ist denn dein Lieblingsbond?
Ich habe nicht wirklich einen Lieblingsbond. Ich bin ja aufgewachsen, also kurz historisch, ich bin aufgewachsen mit Roger Moore hier. Der erste Bond, den ich gesehen habe, war zwar Diamonds Are Forever, der letzte offizielle Connery.
Ja.
Aber damals gab es ja in München ein Kino, wo permanent Bond gelaufen ist, und zwar jede Woche ein anderer.
Mhm.
Und da waren wir dann öfter mal im Kino. Und damals, als ich es angefangen habe, waren halt die ganzen Roger Moores. Und dann waren auch die neuen, die rauskamen, als ich da in der ersten Bond-Phase war, waren die ganzen Roger Moores. Und deswegen bin ich quasi mehr groß geworden mit Roger Moore-Bonds. Und fand es auch immer ganz hervorragend. Deswegen bin ich nicht einer der vielen Leute, die Connery ist der einzige wahre sagen oder so. Moore ist für mich den ich am meisten gewöhnt bin, aber ich würde nicht sagen, er ist besser oder schlechter als Connery. Ich finde allerdings schon die beiden, die ich am liebsten mag, weil ich ja noch am besten kenne, von der Verkörperung der Figur her, ist meiner Meinung nach Daniel Craig der Beste. Denn Bond ist ja als Charakter, auch in den ersten Büchern und so, ist ja als Charakter durchaus im Prinzip ein Killer, der auf Reisen geht.
Ja.
Und da geht es nicht darum, dass er viel rausfindet und mit Frauen ins Bett geht, sondern er muss irgendwo hin und muss ein Problem lösen, in der Welt ausschaltet im Prinzip.
Ja.
Und dieses super trockene und viel mehr körperliche macht Craig, finde ich, ja eigentlich am besten.
Ich bin da ähnlich auf deiner Linie. Also ich bin eben auch mit den Roger Moore-Filmen groß geworden. Fand sie als Kind auch eine Spur besser als die Connery-Filme. Das lag halt daran, dass die Skripts auch ein bisschen mehr auf Humor ausgelegt waren bei Roger Moore. Das revidiere ich jetzt so teilweise in dem Alter. Also die Connery-Filme waren auch schon sehr gut. Ich mag irgendwie bei jedem der Darsteller irgendwas Besonderes. Also Connery und Moore haben ja gerade drüber gesprochen. Timothy Dalton hätte mehr noch zeigen können. Ich glaube, der wäre noch ziemlich Geiles gekommen.
Ja.
War halt nicht. Fertig. Pierce Brosnan war ja eigentlich schon die Besetzung für den Film, den Timothy Dalton gemacht hat, war ja der Wunschkandidat, war aber gebunden an seine Fernsehserie Remington Steele, deswegen konnte er da nicht raus. Und da ich die Serie schon toll fand, dachte ich, ja, also Pierce Brosnan ist so dieses arrogante, überhebliche Arschloch, das spielt er ziemlich gut. War aber dann die Ära der Filme, die halt einfach nur noch drüber waren. Also die waren nicht mehr grounded. Und dann kam halt Daniel Craig, der halt, wie du sagst, als kaltblütiger Egomane rumgeballert hat und sich durch die Welt geprügelt hat, ohne Rücksicht auf Verluste. Was dem Original eigentlich am nächsten kommt. Ja.
Es ist ja schon auch faszinierend, wie du gerade gesagt hast, in den Brosnan-Filmen, da haben sie halt dann die, aus meiner Meinung, die schlicht die schlechtesten Drehbücher gehabt, weil da einfach so viel Zeug passiert ist, das so sehr bizarr war und einfach noch surrealer und noch surrealer wurde. Allein, dass es dann da ein Auto gibt, das fast unsichtbar ist. Und so, weißt?
Ja, ich sage immer zu dem Thema, da haben sie einfach komplett die Kontrolle verloren in dem Jahrzehnt.
Genau.
Das ging einfach nicht mehr.
War eigentlich schon sehr gut, wie das gemacht hat. Also vor allem, also GoldenEye fand ich fantastisch. Und auch später, da gibt es doch, oder ist sogar GoldenEye, ich weiß gar nicht mehr, da gibt es irgendwo die Szene, wo sie durch, ich glaube, St. Petersburg oder Moskau.
Ja, GoldenEye.
Schon in GoldenEye war das, okay. Und der dann irgendwann aus dem Panzer sich so rausschlägt und einfach so bondmäßig aussieht. Das ist für mich so bam. Und da war er eigentlich wirklich so, dachte ich mir so, ja, das ist der neue Bond, hurra.
Ja.
Aber der hat dann einfach wirklich Pech gehabt mit den schlechter werdenden Stories. Und das ja, ist schade eigentlich, weil ich fand es schon auch sehr gut. Und dann, als Craig kam, war der nicht nur der brutalere und sachlichere und trockenere und ja, ein bisschen Romane auch, sondern da sind ja dann auch ein paar Sachen wirklich verändert worden. Zum einen, die Relevanz von Q und Gadgets ist runtergegangen. Zum anderen, ich meine, da gibt es doch diese Szene, wo er in die Bar geht und er, ja, Wodka Martini, geschüttelt oder gerührt. Interessiert mich gar nicht. Das ist dann so dieses, wow, das war so ein War-Moment, so, um Gottes Willen, das war doch bisher immer so, warum?
Und ja, es war haarscharf, an der Kante, also es wirkt extremst gewollt, damit zu brechen, aber ich habe mich echt weggeschmissen bei dem Spruch, sehe ich so aus, als ob mich das interessiert. Aber das zeigt den Charakter einfach, den er da porträtiert. Das passt ganz gut eigentlich.
Andererseits war es natürlich auch interessant, dass erst bei den Craig-Filmen, glaube ich, es dann wirklich Geschichten gibt in mehreren Filmen, die aneinander anschließen und wo dann Sachen aus einem Film in einem deutlich späteren auch wieder auftauchen. Das hatten wir davor, glaube ich, nie, oder?
Nee, und ich weiß auch nicht, ob das der Reihe wirklich gut getan hat.
Ich glaube, nein, ehrlich gesagt.
Ja, wahrscheinlich war es das. Also es waren, die Craig-Filme waren, du konntest echt mitzählen. Gut, schlecht, gut. So ungefähr. Wobei der letzte fand ich, den fand ich ja ganz schlecht. Aber dazu später mehr in einer anderen Folge. lustig ist ja, ich meine, sie haben ja einfach diese Bonds immer so hintereinander produziert und produziert und produziert. Dann gab es ja diesen Cut Ende der 80er, wo dann Timothy Dalton dann den letzten gespielt hat und dann würde ich mal sagen, die Brosnan-Ära war ein Reboot-Versuch, also irgendwie alles nochmal anders anzugehen und die Craig-Ära war ein Reboot-Versuch und beide Male, der erste Film ist vom gleichen Regisseur. Das fand ich sehr interessant. Also GoldenEye, wie auch Casino Royale, ist von Martin Campbell.
Martin Campbell, aber der hat auch nur die beiden Bonds gemacht.
Ja, nur die beiden, genau. Und die waren auch mit die Besten in diesen Jahren.
Das ist wohl wahr. Casino Royale fand ich damals fantastisch. Also wow. Ja,
wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut.
Weil du gerade bei den Regisseuren bist, ist ja auch sehr interessant. Ne? Es gab so ein paar, die haben mehrere Bonds gemacht. Es gibt ja, John Glenn hat 5 Bonds gemacht mit 2 Hauptdarstellern. Immerhin. Ja. Auch sehr interessant. Guy Hamilton hat 4 Bonds gemacht, auch mit 2 Hauptdarstellern. Also die haben sich immer so ein bisschen abgewechselt irgendwie. Es ist wirklich sehr faszinierend.
War eine Kontinuität drin. Also der Terence Young hat die ersten 3 gemacht, dann kam Guy Hamilton, der hat dann auch 4 im Stück gemacht.
Nein. Guy Hamilton hat den 3. gemacht und Terence Young dann den 4.
Ach, tatsächlich. Stimmt. Habe ich durcheinander geworfen. Aber ja, wie du sagst, die Kontinuität ist auf jeden Fall da. Also du hast dann, das verleitet natürlich auch dazu, sich zurückzulehnen und immer das Gleiche zu machen. Deswegen finde ich den Ansatz bei den neueren Filmen schon nicht verkehrt, immer wieder den Regisseur zu wechseln.
Wobei es dann auch wieder interessant ist, dann gab es den wunderbaren Skyfall, der bei vielen Leuten als der beste Bond aller Zeiten gilt, von Sam Mendes. Und dann gab es danach, auch von Sam Mendes, Spectre.
Ja.
Den ich jetzt nicht ganz so brillant finde, mehr sage ich mal nicht.
Ja, er war nicht ganz so der dampfende Haufen Scheiße, wie es Quantum of Solace war. Ja. Aber Spectre hat deutlich underperformed. Also ich hatte mir viel mehr von ihm versprochen, vor allem nach Skyfall.
Aber das machen wir alles in den Eisgeschichten, bitte.
Ja, natürlich. Aber ja, Skyfall ist mit Sicherheit eines der Highlights der Serie, was jetzt nicht nur dem persönlichen Empfinden nahe kommt, sondern was man auch sehr oft liest, dass das auch künstlerisch einer der wichtigeren Filme ist aus dem Ganzen.
Ist übrigens auch der, der von dem Adjusted Box Office am meisten verdient hat.
Ja, das ging dann dankbarerweise Hand in Hand, dass auch mal die etwas anspruchsvolleren, na gut, so anspruchsvoll war er jetzt nicht, aber auch die etwas künstlerisch ambitionierteren Filme auch mal wirklich einen ordentlichen Boxoffice kriegen. Fand ich schon ganz fair.
Ja.
Was ja uns auch immer wieder begleitet hat, ist die Musik der Filme.
Oh ja.
Jeder Film hat einen eigenen Titelsong und die sind, ich glaube jetzt nicht in allen Fällen, aber ich sage jetzt mal in 80-90% der Fälle sind sie speziell auch auf den Film adaptiert worden.
Interessant ist ja, weil wir gerade bei der Musik sind, Bond-Filme haben bisher 6-mal einen Oscar gewonnen.
Okay.
Dafür 3-mal für den Original Song.
Ja, die sind auch wirklich gut, muss man sagen. Der letzte war, glaube ich, Billie Eilish, oder? Die den Oscar gewonnen hatte.
Billie Eilish für No Time to Die, genau.
Den fand ich jetzt einen der Mediokren. Also er war okay, kann man hören, aber der bleibt mir jetzt nicht so hängen, leider Gottes.
Für einen Oscar nominiert war Live and Let Die von Paul McCartney, den ich sehr liebe.
Ja, das ist ein Brett.
Als Lied.
Das ist ein Brett. Also mein Highlight ist, aber das wird dich wahrscheinlich auch freuen, immer noch Chris Cornell mit You Know My Name. Das war so gleich das Statement zum Anfang des Films, wir machen jetzt hier was ganz anderes mit Bond.
Den, ja, also freut mich, weil ich ihn sehr geschätzt habe, aber ist nicht mein Lieblingsbond. Ich finde eigentlich von den Liedern, wo es zugeben, die älteren eigentlich besser.
Ja, Goldfinger ist unbeschreiblich.
Zum Beispiel natürlich, ja. Aber auch Diamonds Are Forever, großartiges Song.
Ja, das auch. Wird dem Film nicht gerecht auf anderer Ebene.
Ach, den mag ich schon sehr, den
Film. Tatsächlich, ich habe ihn letztens erst wieder mal gesehen und dachte mir, Alter, der zieht sich schon ganz schön hin.
Ja, das ist schon wahr. Aber ich finde ihn trotzdem voll. Aber gut, das ist auch der erste, den ich gesehen habe jemals.
Ja, da gehen wir einfach im Detail dann nochmal ein, wenn es soweit ist. Interessant ist doch auch, wir haben ja immer gesagt, ja, das wird dann dem Original gerecht, aber das ist der Bond, wie er gedacht war. Es hängt ja eigentlich sehr viel an einem Mann, der sich das Ganze irgendwann mal halt ausgedacht hat. Ja.
Lass mich raten, das war du Ian Fleming.
Genau. Spannender Charakter, weil er eine sehr bewegte Vergangenheit hatte, bevor er zum Schriftsteller wurde. Der war nämlich selber beim Geheimdienst, beim Britischen. Und zwar nicht zu irgendeiner Zeit, sondern mitten im Zweiten Weltkrieg hat sie ihn da reingebracht. Und das Lustige daran ist, dass er tatsächlich auch bekannt ist für einige Spionageaktionen. Also es gab eine Operation GoldenEye, das war ein Plan, wie man hinter den feindlichen Linien in Spanien per Guerilla-Aktion Sabotage betreiben kann. Der stammt aus seiner Feder und deswegen hatte damals auch sein House of Jamaica, wo er dann residierte, auch die Villa GoldenEye genannt und so kam dann auch der Filmtitel zustande. Und es gibt tatsächlich eine sehr, sehr bekannte Geheimdienstoperation aus dem Zweiten Weltkrieg, die Operation Mincemeat. Sagt die dir noch was?
Nö.
Da ging es darum, dass die Alliierten den Deutschen falsche Dokumente zuspielen wollten, dass die Deutschen glauben, dass die Alliierten an einer anderen Stelle angreifen werden.
Ah.
Und dafür hat man dann eine Leiche, die noch sehr frisch war, präpariert mit Fallschirm und Aktentasche, die ja an die Hand gekettet war und dann ins Meer geschmissen, kurz vor Spanien, weil man genau wusste, dass dort eine Einheit war, die sowas schnell weitergeben würde. Und das hatte tatsächlich funktioniert und das ist eine der Aktionen, an denen der gute Mann mitgearbeitet hat.
Ja, er hat ja den Charakter James Bond 53 erfunden. oder halt rausgebracht als mit dem ersten Buch. Was ich sehr faszinierend finde, weil der erste Film war erst 62, ne, also 9 Jahre später. Aber die erste Fernsehproduktion war eben schon 54 im Casino Royale. Also das ist schon zum ersten Kinofilm hat es dann lang gedauert, aber dafür war er danach jedes Jahr ein neuer. Der Ian Fleming, schon, du hast gerade schon viel von erzählt, ich habe das vor vielen Jahren mal über das über ihn gelesen, der ist eben wirklich, der hat so sehr viele Sachen in seinem Leben gemacht, aber das wirklich Große war dann halt wirklich einen Charakter finden, der ihn bei weitem überlebt.
Ja, auch eine lustige Begebenheit, dass Ian Fleming der Stiefcousin eines späteren Bond-Bösewichts war. Wusstest du das?
Nee. Von wem?
Christopher Lee ist der Stiefcousin von Ian Fleming.
Ach, schau an.
Das fand ich auch sehr heiß, ja.
Christopher Lee hat ja Bond-Bösewicht gemacht, Star Wars-Bösewicht gemacht, Herr der Ringe-Bösewicht gemacht und Dracula war auch noch der erste große, wirklich weltweit große.
Christopher Lee ist der Franchise-König schlechthin.
Und dann auch noch verwandt mit Ian Fleming, ist ja faszinierend.
Ja. Und auch nicht irgendwie fünften Grades, sondern Stiefcousin ist jetzt nicht so weit auseinander. Also die kannten sich tatsächlich. Schon sehr lustig. Aber ja, das verdanken wir alles diesem Mann, der viele Romane geschrieben hat. Und die ersten Filme, so ein bisschen die 70er rein, basierten tatsächlich auch auf Originalmaterial von ihm. Und dann fing man an, irgendwelche Kurzgeschichten auszugraben, wo man dann lose irgendwelche, vielleicht mal nur den Titel, mal so einen Plotpoint rausgenommen hat. Und dann kam eher die Filme, die im Geiste Flemings geschrieben sind.
Naja,
sagen wir es mal nett.
Eine Handlung wie Moonraker kann nicht mehr von Ian Fleming kommen mit Space Shuttles im Weltall.
Also es gibt tatsächlich einen Roman Moonraker von Ian Fleming.
Ehrlich?
Aber der hat so
okay, ich hab mich
nahezu null mit dieser Handlung zu tun.
Achso, also nur der Titel spielt eine Rolle. Okay.
Ja, also der Spion, der mich liebte, war so der erste Film in der Zeitlinie, der nicht auf einem wirklichen Buch basierte von Fleming.
Ah, interessant.
Und dann kamen noch ein paar Filme hinterher, die dann, wie gesagt, die Kurzgeschichten verwurstet haben. Hier mal ein bisschen was rausgenommen, da ein bisschen was. Aber so eine komplette Geschichte gab es nur bis in die 70er rein.
Sehr faszinierend.
Ja, schon spannend.
Ja, also es ist wirklich viel Historie und viele gute Filme. Und die große Frage ist natürlich bei vielen Bond-Fans, wann und wer taucht als neuer Bond auf der Leinwand auf.
Ja.
Ich habe da jetzt aktuell keinerlei neue News. Ich habe da lange drüber gelesen, weil es irgendwann leid war, nur irgendwelche Artikel zu sehen, wo wieder 5 Namen mit Bildern waren, wo ich mir bei den meisten dachte, völlig pointless. Bevor ich dich jetzt frage, ob du irgendwas Neues weißt, also ich hätte ja einen lieblingsneuen Bond gehabt. Ja. Der aber schon langsam zu alt wird dafür.
Ja, wahrscheinlich der gleiche wie ich, aber ja.
Wen hast du denn?
Also ich hätte mir Henry Cavill sehr gut vorstellen können.
Ja, den könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Der ist mir noch nicht zu alt, ehrlich.
Meinst du? Also ich finde, er schon so im Alter, wo du sagst, also nochmal 3 Filme, dann ist er schon definitiv zu alt.
Ja, aber 3 Filme wären super. Ich hätte wahnsinnig gerne Idris Elba gehabt.
Oh, ein schwarzer James Bond, ja. Das wurde ja auch gemunkelt. Ja.
Der wäre von den Filmen, die er hat und von der Art und Weise, wie er auch so spielt, der wäre unglaublich gut gewesen als Bond, glaube ich. Aber ja. Der, glaube ich, ist doch, ich weiß gar nicht, glaube ich. Ich glaube, der ist älter als Henry Cavill.
Müsste er sein, ja.
Und der ist einfach schon, glaube ich, drüber hinaus. Wirklich schade.
Ja, wäre sehr schön gewesen. Ich habe auch keine Ahnung, auf was es rausläuft. Also es heißt, es gab schon Testdrehs, was auch nicht wirklich was heißt. Aber Testdrehs machst du jetzt nicht mit jedem, sondern von Leuten, wo du sagst, das könnte schon sehr gut in Frage kommen. Und der letzte Testdreh war mit Aaron Taylor-Johnson, den ich auch sehr gern mag. Kick-Ass, die Hauptrolle.
Ah, richtig.
Der ist jetzt so in einem Alter, wo er noch nicht zu alt und nicht zu jung ist. Der hat zuletzt in Bullet Train mitgespielt. Und aktuell...
Nicht Bullet Train? Was hat er in Bullet Train gespielt?
Den Tangerine.
Ach!
Ja.
Ach stimmt, oh, der wäre eigentlich geil, du hast recht.
Ja, der wäre super. Also der würde mir gefallen. Aktuell ist ein Fall Guy im Kino, den ich mir auch noch mit Freude anschauen werde.
Ja, ich fände ja auch, ich weiß gar nicht, ob der Kandidat war, aber wenn ich interessant wäre, wäre Robert Pattinson.
Also ich glaube, er könnte es, aber ich will ihn nicht sehen.
Den fand ich immer völlig uninteressant, wegen Twilight. Und ich fand ihn jetzt auch nicht brillant im Batman, aber ich fand ihn in Tenet unglaublich gut.
Und er hat mit Cronenberg gedreht. Und wer mit Cronenberg arbeitet, der kann wirklich was. Ja, ja, wäre eine Möglichkeit.
Und der ist halt auch ein englischer Schauspieler, ne?
Also ja, das ist ja auch die Frage, muss es ein Brite sein oder würde man jetzt auch einen Amerikaner nehmen? Ich hoffe, dass sie das nicht tun, weil ich glaube, dass das Flair ist dann doch irgendwie weg. Es, die Hintergrundgeschichte.
Connery war der Schotte, Moore war der Engländer, gut, Lazen, die Rasse war Australier, war genau.
Australier, ja.
Timothy Dalton ist, glaube ich, Engländer. Brosnan glaub ist auch, Ire. Ja. Craig ja. ist Engländer. Also ja, sie waren da schon konsistent und ja. Ich glaube, das sollte auch beibehalten werden.
Dann müsste man jetzt einfach mal einen Waliser nehmen. Das wäre jetzt an der Reihe. Und du kennst doch diese walisischen Ortsnamen, die irgendwie nur aus Konsonanten bestehen. Das wäre ein toller Bond-Titel.
Das hätte was in der Tat.
Ja, also wann es weitergeht, keine Ahnung. Es wurde auf jeden Fall schon angekündigt, dass 25 kein Film kommen wird. So, das heißt frühestens 26. Das sind jetzt noch 2 Jahre.
Ja, genau.
Ob es dazu kommt oder ob es dann doch 27 wird, eins ist klar, das Franchise wird weitergehen, weil es einfach eine Kuh ist, die gemolken werden will.
Natürlich.
Da liegt einfach unglaublich viel Geld dahinter.
Ja, wir sollten dann auch für heute, glaube ich, was aufhören, weil wir einfach mal dann über die Filme sprechen, das sind zukünftige Folgen.
Ja.
Ich hätte noch eine Kleinigkeit für alle die unter unseren Audience, die sich langweilen, weil es keine neuen Bond-Filme gibt. Es gibt sehr gute Bond-Comics.
Oh, tell me more.
Es gibt, also Bond-Comics gibt es seit Jahrzehnten. Da gab es schon ganz viel früher, in den, glaube ich, 80ern, spätestens 1970ern. Aber es gab irgendwann in den, ich weiß nicht, auch schon wieder 4, 5 Jahre her, gab es 2 Geschichten mit jeweils ein paar Heftchen von dem Autor Warren Ellis, der
grandios.
Mein Lieblingscomic-Autor ist. Und der hat also 2 Sechsteiler-Geschichten gemacht. Die sind beide unglaublich phänomenal zu lesen und anzuschauen, als von Bildern her. Und das ist für mich ein gutes Replacement für Es gibt keinen neuen Film. Danach gab es noch eine Menge andere von anderen Autoren, auch zum Teil ganz gut. Es gab auch mal, ich glaube, 10 oder 12 Heftchen, wo so die Bond-Historie, also quasi wie er als Kind war und so, oder wie sich da reinentwickelt hat, dass er Agent wird. Das ist auch nett gemacht, aber die beiden Warren Ellis-Geschichten sind schon wirklich auch von den Geschichten her ganz großartig. Kann ich jedem empfehlen, der gerne Comics liest und sich langweilt, weil es keine neuen Filme gibt.
Und wer nicht gerne Comics liest, sondern lieber Bücher, der sollte Crooked Vane von Warren Ellis lesen. Mega Buch, hat zwar nichts mit Bond zu tun, aber trotzdem heißer Tipp. Was habe ich gelacht mit diesem Buch?
Ja, hervorragend. Gut, jetzt sollten wir uns demnächst einigen, mit welchen Filmen wir anwollen.
Ich denke, wir machen es chronologisch. Das
heißt, ich muss mir also Dr. Norwald nochmal.
Ja, der ist bei mir auch schon ein bisschen länger her. Kriegen wir hin.
Dann machen wir das bald und machen dann demnächst eine Folge über Dr.
Norwald. Wunderbar. In diesem Sinne schließen wir das jetzt einfach mal ab, das Thema. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch 2 Stunden erzählen, aber das verteilen wir dann einfach auf die einzelnen Folgen, sodass ihr gezwungen seid, euch diese Folgen anzuhören. Das ist unser Mastermind-Plan. Ich wollte gerade den kleinen Finger an meinen Mund heben, wie Dr. Evil, aber das sieht man ja leider im Podcast nicht.
Dr. Evil sagt nicht aus Bond-Filmen.
Nein, ich weiß.
Austin Powers ist eigentlich auch ein schönes Thema aus der Bond. Also nicht aus der Bond-Welt, aber aus dem Bond-Mindset quasi. Ja, war schön, dass ihr dabei wart und zugehört habt und bis demnächst.
Gehabt euch wohl. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
Mal anschauen. Ein Podcast über Film und Fernsehen. Ausgedacht und gesprochen von Carsten Schulmann und Andreas Misera. Design von Carsten, Musik von Andreas. Verfügbar auf vielen Standard-Podcast-Plattformen. Für Nerds und alle, die es werden wollen.
Mal anschauen.